Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Björn, ich freue mich nach sehr langer Zeit mal wieder hier am Mikro zu sitzen. Und natürlich bin ich nicht allein hier im Studio, sondern ich habe die ganz wunderbare Jenny, die Chefredakteurin von Moviepilot bei mir. Hallo Jenny.
Hallo Björn.
Ja, wir sind hier, um einen ganz tollen Film zu reden, Marty Supreme, der jetzt im Kino läuft. Doch, weil wir jetzt direkt aufnehmen, nachdem Jenny gerade 2 Wochen Berlinale-Stress hinter sich hat, will ich die Chance ganz kurz nutzen, um ein bisschen da auf die Berlinale zurückzublicken. Und keine Angst, Leute draußen, wir reden jetzt nicht über irgendwelche politischen Verwerfungen und Inside-Diskussionen, die es da vielleicht gab, sondern wirklich für euch ganz kurz so ein paar Filmtipps, die ihr euch notieren könnt und schon mal vormerken könnt für das restliche Jahr, auf die ihr euch freuen dürft. Ja, Jenny, du warst jetzt 2 Wochen auf der Berlinale unterwegs, das war wahrscheinlich ziemlich anstrengend. Hast du dich schon erholt und was für tolle Filme hast du gesehen?
Also ich bin glücklicherweise nicht krank geworden, was bei der Berlinale immer das größte Risiko ist. Viele Menschen, schlechtes Wetter, eventuell die Gefahr auszurutschen in Berlin zusätzlich noch diesen Winter. Ich habe die Berlinale ganz gut überlebt, habe dieses Jahr nicht so viele Filme geschaut, so etwas über 30. Am letzten Wochenende hatte ich dann einfach keine Energie und keine Lust mehr, aber krank war ich nicht. Immerhin, ich habe ein paar Tipps auf jeden Fall gehabt, auch wenn ich so insgesamt, glaube ich, nicht ganz gut überzeugt war von dem Programm. Das war ja sehr viel in der Kritik. Aber natürlich gibt es immer mal gute Filme, sonst würde man ja irgendwie schon nach 3 Tagen aufgeben. Ne? Ja. So diesen einen Lichtblick am Tag, wenn man so 3, 4 Filme schaut, gibt es dann noch, der einen in den nächsten Tag hineinträgt nach schlechten Filmen. Und der erste, der kommt, glaube ich, auch nach Deutschland, ist eine Horrorkomödie von Joko Anwar. Das ist ein indonesischer Kultregisseur, schon seit den 2000ern, großer Horrormeister, der aber auch so die Genres so ein bisschen wechselt. Der heißt Ghost in the Cell, schönes Wortspiel auch im Titel. Und es geht um ein Gefängnis, das einen neuen Insassen, einen ziemlich harmlosen investigativen Journalisten bekommt, aber der bringt anscheinend einen sehr rachsüchtigen Geist mit sich. Und der Film wird so ein bisschen vor allem aus Sicht der anderen Insassen erzählt, die das so mitbekommen. Und jedes Mal, wenn der Geist quasi zuschlägt, wird ein Insasse sehr, sehr brutal, aber irgendwie auch künstlerisch anspruchsvoll zugerichtet und hängt dann irgendwie an der Decke mit den Gedärmen, die raushängen und so. Also es geht schon ordentlich saftig zu, aber das klingt jetzt irgendwie wie Hostel oder Saw oder so. Das ist es aber nicht, weil ich habe ja gesagt Horrorkomödie. Das heißt, die Gefangenen, die kommen dann irgendwann auf den Trichter und merken, der Geist greift nur Leute mit einer sehr schlechten Aura an. Und was hilft gegen eine schlechte Aura? Zum Beispiel beten oder tanzen oder sich künstlerisch betätigen oder so. Und das führt dann zu sehr, sehr lustigen Szenen, wo quasi man merkt, oh, seine Aura wird schlecht. Auf einmal muss man dann anfangen zu beten oder zu tanzen oder so. Das ist jetzt erstmal ein schönes Horror-Comedy-Konzept, aber ich würde Ihnen auch noch empfehlen, weil er eine sehr schöne Satire auch ist. Also weil so ein paar Verweise auf Korruption und Umweltzerstörung drinnen sind, die sehr clever gesetzt sind und auch, glaube ich, international verständlich. Ghost in the Cell, Joko Anwar, toller Film. Ja, soll ich gleich weitermachen oder hast du den auch gesehen?
Ich kann mich kurz anschließen, habe ich gesehen, wirklich sehr spaßig. Ich würde auch davon ausgehen, dass der beim Fantasy Filmfest oder so läuft und da ein richtiger Crowdpleaser wird. Und ja, ich habe auch gehört, der hat noch keinen Termin, aber dass der definitiv in Deutschland ins Kino kommen soll. Ja. Ja.
Und der nächste, ebenfalls aus Asien, ist für mich so der Überfilm des Festivals. Und zwar aus Singapur stammt der. Den hast du gesehen, das weiß ich, weil ich habe deine Kritik gesehen bei Filmstarts. Und zwar heißt der We Are All Strangers. Nicht zu verwechseln mit dem Paul Mescal-Film All of Us Strangers, der vor ein paar Jahren rauskam. We Are All Strangers ist im Grunde ein 2-Generationen-Familiendrama, das auch ziemlich lang ist, über 150 Minuten, spielt in Singapur, einer Stadt, die sehr stark von Einkommensunterschieden, sage ich mal, geprägt ist. Man hat immer so diese gigantischen Gebäude und Hotels, die man mit Singapur vielleicht auch assoziiert. Also ich kenne Singapur vor allem, weil da Formel 1 Grand Prix stattfindet und man sieht da immer diesen Glanz des Nachts, wenn da die Autos langfahren. Aber irgendjemand muss ja auch schuften, damit die anderen reich werden. Und um die Leute geht's in We Are All Strangers, eine im Grunde eine Art Patchwork-Familie, die zusammenkommt. Quasi ein Pärchen, das zusammenkommt, die schon so über die Mitte des Lebens hinausgeschritten sind, und zwei junge Menschen, die zusammenkommen, dank einer ungewollten Schwangerschaft vor allem. Und die wohnen dann alle durch Umstände in einer Wohnung, vereinfacht gesagt. Und das ist einfach so ein Film, der ist jetzt äußerlich gar nicht so besonders auffällig oder so. Der Look, der hat mich auch nicht vollkommen überzeugt, weil es so ein bisschen soapig aussieht, aber das täuscht so ein bisschen darüber weg, dass das ein sehr fein beobachter, zarter Film ist, der gleichzeitig so Sozialkritik einbringt, gleichzeitig so ein bisschen Humor auch in der Beobachtung, wie diese Leute mit ihrem Alltag klarkommen, vor allem auch mit ihren Unterschieden in ihrer Persönlichkeit. Aber auch so, der hat so unglaublich schöne, zarte Momente, wo man einfach, wo einem das Herz aufgeht, einfach weil jemand irgendwie im Bus steht und ein Apfel isst, zum Beispiel einer der berührendsten Momente bei der Berlinale dieses Jahr. Und dem würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Da weiß ich gar nicht, ob der überhaupt einen deutschen Verleih hat. Ich glaube nicht.
Ja, ich kann mich anschließen, du hast dir gesagt, ich habe die Kritik geschrieben, die kann man auch nachlesen. Mein letzter Stand war, dass er noch keinen Verleih hat, aber Gespräche laufen, und drücken wir mal die Daumen. Es hätte sicher geholfen, hätte er was gewonnen bei der Berlinale, hat er leider nicht. Aber ja, ich bin optimistisch.
Ja. Genau, und We Are All Strangers, wirklich für mich so der Film, wo ich einfach geseufzt und wenn ich ein heulender Kinomensch wäre, hätte ich auch geheult. So einfach vor Schönheit auch. Weil manchmal ist es auch schön, irgendwie zu sehen, wenn Menschen nett zueinander sind auf eine Art, auch wenn sie vielleicht ein schweres Leben haben. Und das ist auch schön, das mal zu sehen, ohne dass der Film jetzt super kitschig ist oder so. Und der dritte Film, der wurde auch ausgezeichnet. Sandra Hüller spielt die Hauptrolle. Es ist Rose. Der kommt auf jeden Fall nach Deutschland. Ist ein Film von einem österreichischen Regisseur und Schauspieler, Markus Schleinzer. Und der spielt unmittelbar nach dem 30-jährigen Krieg. Ist so in so kargen Schwarz-Weiß gedreht. Und da kommt eben in einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Gemeinde kommt ein Fremder an, der sagt, hier, ich habe eine Urkunde, dieser Bauernhof, der gehört mir. Und nach ein bisschen Überredung kriegt er das auch und baut sich da was auf und heiratet dann auch irgendwie in diese Gemeinde hinein, um so sein Grundstück zu vergrößern und so. Aber in Wirklichkeit ist das eine Frau. Dieser Ex-Soldat ist eine Frau, die sich als Mann ausgibt, um in der Gesellschaft voranzukommen. Und die wird gespielt von der großartigen Sandra Hüller, die man kennt aus The Zone of Interest und Anatomie eines Falls und Toni Erdmann natürlich.
Und jetzt gerade groß anfängt, Hollywood-Karriere zu machen.
In der Astronaut. Jetzt, ja. Der Hauptgrund, der Astronaut zu schauen, für mich nicht Ryan Gosling, sondern der Hüller-Faktor ist für mich ganz groß. Und Rose ist so ein Film, wo man nochmal ganz toll bewundern kann, was diese Frau kann. Weil das halt eigentlich so eine Rolle ist, wo man denkt, oh, da will jemand einfach einen Preis bekommen. Und er geht sich in Verkleidungen, Manierismen, um irgendwie wie ein Mann zu erscheinen. Aber sie macht das alles so unglaublich subtil und vielschichtig, wie sie in diese männliche Identität hineinfindet, ohne großes Make-up und so weiter. Das ist so toll, das anzuschauen. Es ist auch ein sehr kurzer Film, etwas über 90 Minuten, Rose. Den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen.
Ja, habe ich leider nicht gesehen, aber bin ich schon sehr gespannt drauf. Und genau, da hast du gesagt, der kommt 100 pro ins Kino. Ja, also habt ihr euch schon mal drei Sachen, die ihr euch notieren könnt, auf die ihr euch freuen könnt. Ich will gar nicht viel ergänzen. Ich habe noch 4-3 ergänze ich mal noch, auch österreichischer Film, auch ein Film zum Heulen. Da gibt es auch eine tolle Filmstartskritik und da wird es auch nochmal einen Podcast zu geben, deswegen sage ich gar nicht groß mehr an dieser Stelle dazu, sondern gucke jetzt, wie kriege ich von preisgekrönter Schauspielleistung und hier Gesellschaftskritik die Überleitung zu Marty Supreme. Das dürfte eigentlich relativ einfach sein. Genau, wir reden über Marty Supreme, den neuen Film von Josh Safdie mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle. Timothy Chalamet spielt in dieser im New York der 1950er Jahre angesiedelten Geschichte ein Tischtennisspieler namens Marty Mauser, der überzeugt davon ist, der Weltbeste des Sports zu sein und damit auch reich zu werden und diesen Sport in den USA populär zu machen. Doch er hat erstmal das Problem, dass er überhaupt nicht genug Geld hat, um zum nächsten Turnier zu kommen, den Weltmeisterschaften in Japan. Und so beginnt eine wilde Reise mit allerlei schrulligen Figuren, denen er da begegnet und dem Versuch, irgendwie Geld aufzutreiben. Und wir fangen vielleicht mal an, dass wir ganz kurz mal auf den Mann hinter diesem Film gucken, Josh Safdie. Ich weiß nicht, nämlich, ob allen Leuten sofort sagen, ach ja, klar, Safdie, die kennt man, obwohl man sie kennen sollte. Bisher waren sie hauptsächlich als Duo bekannt, Josh und Benny Safdie, zwei Brüder, haben unter anderem Der schwarze Diamant mit Adam Sandler gemacht und Good Time mit Robert Pattinson. Ich nehme an, Jenny, du hast schon ein paar Safdie-Filme gesehen. Was ist denn bisher so dein Zugang gewesen zu den beiden Filmemachern?
Ich glaube, so mein richtiger Zugang war Good Time, weil der lief damals in Cannes. Mit Robert Pattinson. Ich kannte sie natürlich, weil sie gehören so zu dem Umkreis dieses A24-Indie-Hypes. Da haben sie auch so ein bisschen reingefunden, aber überhaupt so, sie gehören so zum, sie sind so mit die Aushängeschilder des neuen amerikanischen Independent-Films so seit den 2010ern. Mhm. So. Und ich habe sie aber auch wirklich erst über Good Time entdeckt. Der Pattinson-Name hat natürlich gelockt und das war einfach so ein richtiges, und damit, das wird bei ihren Filmen immer fallen, Stresserlebnis, einfach diesen Film zu schauen, weil es so eine ungewöhnliche Hauptfigur war, die einfach so viel dumme Sachen macht und irgendwie immer den nächsten Coup irgendwie landen will. Und man fragt sich, warum schaue ich diesem Mensch eigentlich zu? Weil er seine Umgebung auch nicht besonders gut behandelt und so. Aber sie schaffen das immer, einem da irgendwie so ein Faszinosum vor die Füße zu klatschen, wo man denkt, ich kann aber auch nicht aufhören, ich will auch nicht aufhören, weil das ist auch hier irgendwie eine einmalige Kinoerfahrung. So. Die ziehen einen rein, zumindest wenn sie zusammenarbeiten, weil als Benny Safdie dann The Smashing Machine gemacht hat, das war sein erster Solofilm als Regisseur, also nicht Josh, der Marty Supreme gemacht hat, sondern sein Bruder Benny. Vergangenes Jahr mit Dwayne Johnson, das war so das Gegenteil von einem Stressfilm. Auch interessant auf seine Weise. Aber die beiden zusammen, die haben mich mit Good Time überzeugt. Und aber auch zum Beispiel Benny Safdie hat ja dann auch The Curse gemacht mit Nathan Fielder, die Serie. Also die sind überall, die beiden. Ich würde aber sagen, mein Lieblingsfilm bis dato war halt Der schwarze Diamant. Ja. Der kam ja so während der Pandemie raus. Bei Netflix direkt in Deutschland.
Ja.
Und der hat mich wirklich weggeblasen, auch weil Adam Sandler gezeigt hat, wie ich ihn noch nie gesehen habe.
Ja, also mich auch. Also Schwarze Diamant ist auch unter meinen Top 5 Lieblingsfilmen und habe ich sicher mehr als ein Dutzend Mal schon gesehen. Deswegen, also kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass wir beide schon mit einer gewissen Erwartungshaltung an Marty Supreme rangegangen sind. Wir haben den auch sehr früh gesehen, schon letztes Jahr im Herbst, bevor, sage ich mal, auch schon der ganz große US-Hype kam. Aber hatten halt trotzdem diese gewisse Vorfreude. Und es ist, was du jetzt ja beschrieben hast, bei Good Time, trifft ja so vieles auch auf hier Marty Supreme zu. Dieser Stressfaktor, dieser wirklich obsessive Typ, der den ganze Zeit den nächsten Coup hinterherjagt, der eigentlich ziemlich unsympathisch ist, der sich auch immer wieder selbst zerstört, wenn er irgendwie mal was gemacht hat, aber mit dem man halt trotzdem irgendwie mitfiebert und bei dem man sich dann aber am Ende auch, wenn er das macht, so richtig super gestresst fühlt. So ging es mir. War das auch so deine körperliche Erfahrung nach dem Film?
Also es war, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie bei Der schwarze Diamant. Mhm. Weil ich bei Marty irgendwie so in dieser ganzen New York-Welt, die da auf, also dieses New York der 50er, das wieder aufersteht, aber auch das London, so, da konnte ich irgendwie auch drin schwelgen. Das hatte irgendwie auch sowas wie, wo ich drin schwelgen konnte. Aber vor allem habe ich mich bei Timothée Chalamet in der Hauptrolle ein bisschen sicherer gefühlt. So, während bei Adam Sandler, der war diese Figur, die er da spielt, dieser Spieler, letztendlich ein notorischer, süchtiger Spielertyp, der hat mich irgendwie ständig irgendwie in so, an den Rand von so einer Klippe geführt, mit jedem neuen Spiel sozusagen, jeder neuen Wette, die er eingeht. Und bei Marty hatte ich eher das Gefühl, ich werde so irgendwie an meinem Kragen hinterhergeschleift, aber ich kann wenigstens hier und da irgendwie was Schönes anschauen währenddessen.
Ah, spannend, weil ich finde es sehr ähnlich. Für mich ist der Marty auch so eine Art junger Howard Ratner, also so die Figur in Der schwarze Diamant, und die sind sich sehr ähnlich. Aber was natürlich ist, bei Howard Ratner geht es halt schon deutlich mehr auch um Leben und Tod. Das wird ja schon relativ schnell klar, während das hier halt der Einsätze, sag ich mal, ein bisschen niedriger sind. Das würde Marty natürlich bestreiten, weil für ihn ist dieses Tischtennis auch Leben und Tod. Ja, du hast Timothée Chalamet schon angesprochen. Es dürfte ja der Grund sein, warum die meisten Leute sich wahrscheinlich auch für diesen Film interessieren und warum der auch in USA jetzt ein riesiger Erfolg geworden ist für das kleine Studio A24. Ich glaube, der beste Start in der Geschichte. Für mich ist auch der Film jetzt endgültig, der halt Timothée Chalamet zum absoluten Topstar gemacht hat. Siehst du das auch so?
Also für mich war er natürlich schon ein Topstar, weil damals, als ich ihn in Homeland gesehen habe, in der zweiten oder dritten Staffel, nein, ich weiß noch, wie ich damals Recaps geschrieben habe für diese, wo er mitgespielt hat für die Staffel und ich dachte, was ist das denn für ein nerviger Typ? er hat aber auch eine nervige Rolle gespielt. Nein, also ja, also was für mich so bestätigt hat, ist irgendwie, dass wir hier einfach so ein ganz Großen vor uns haben, der weiß, dass er das ist und wie er damit umgehen soll. Das finde ich so interessant, weil es gibt ja zum Beispiel auch, nehmen wir mal Glenn Powell, ne, ja, der den letzten, der Star aus Top Gun Maverick, der jetzt auch The Running Man hatte und Wo die Lüge hinfällt und sehr erfolgreich war zum Teil damit, aber der wird in den letzten Jahren so gehypt, so zum Leading Man und er erzählt viel darüber, was er darüber gelernt hat von jemandem wie Tom Cruise, wie man zum Star wird, so. Mhm. Und man denkt auch, der sieht auch so aus, ja, und er hat sich ja irgendwie die richtige Rechnung raus, aber wenn man ihn dann in so einem Film wie The Running Man sieht, hat man das Gefühl, der klappt unter diesem Film irgendwie zusammen, weil der nicht gut genug ist, der Film. Und andere Stars können halt selbst einen mittelmäßigen Film irgendwie so tragen. Und irgendwie ist eher was mir verkauft wird, aber ich nehme ihm das nicht ab, sodass er die Inhaltsstoffe hat, sozusagen, die auf der Packung stehen. Und wenn ich mir Timothée Chalamet in Marty Supreme anschaue, dann sehe ich einfach jemanden, der völlig über diesen Dingen steht. Der steht auch in gewisser Weise über Marty Supreme, so, weil er einfach so diese Aura hat. Und das hat er ja auch in allen seinen Dankesreden, die er gehalten hat, vor allem, glaube ich, für A Complete Unknown, diesen Bob Dylan-Film, wo er gesagt hat, ich will einer der größten aller Zeiten werden, so, das hat er. Und wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das auch. Bei ihm ist alles in der Packung, was draufsteht. Und noch mehr. Und dieses Mehr will ich in jedem Film von ihm sehen, entdecken. Und das fand ich jetzt an Marty Supreme so großartig, weil ich sehe diesen jungen Mann, der ist ja ein bisschen jünger als ich, jetzt so Anfang 30, seit er irgendwie ein Teenager ist.
Er ist 23, es wird einmal gesagt.
In Marty Supreme,
ja, ja, ich glaube, ja, Timothy, ja, selbst. Ja, natürlich, ja, genau, ja.
Seit,
ja,
er irgendwie ein Teenager, ja, ist und dann vor allem natürlich in Call Me By Your Name, in Here Little Women und dann in Dune und Wonka vor allem, für mich völlig unterschätzte Rolle, die auch sehr viel gemeinsam hat mit Marty Supreme.
Stimmt, ja.
So. Und jeder Film öffnet mir eine neue Facette zu seinem Können und gleichzeitig will ich wissen, was ist denn noch da? So. Und das ist, glaube ich, die Seltenheit, so bei einem Hollywood-Star. Das ist, glaube ich, so das, was Glenn Powell nicht hat, der Arme.
Ja, was finde ich auch aktuell, also es ist ja, man redet ja immer sehr viel über diese A-List-Stars und die's halt, und dass es kaum mehr welche gibt und dass die halt aussterben. Und ich finde, dass halt Timothée Chalamet und Marty Supreme Star, jetzt ein bisschen der Höhepunkt, sich aber halt auch in diese Liga hochgearbeitet hat. Also es gibt da wenige. Du hast halt hier natürlich Tom Cruise und Glenn Powell wäre halt gern der nächste Tom Cruise, aber Timothée Chalamet ist es halt einfach. Er ist der einzige Schauspieler, glaube ich, in dieser Altersregion, wo ich glaube, wenn du den besetzt, hast du schon mal halbe Miete zum Hit drin. Und du bekommst halt noch herausragendes Schauspiel geboten. Und das ist halt jetzt bei Marty Supreme definitiv da. Also das ist großartig. Ich finde auch wunderbar, wie uneitel er sich da halt auch in diese Rolle geworfen hat. Also es ist halt nicht dieser Beautiful Boy, wie man ja auch, also es ist ja auch so ein bisschen was mit Timothée Chalamet hat, er sieht halt ganz nett und niedlich aus und ist halt irgendwie so dieses dieser Schwiegersohn-Liebling oder so, den man da hat. Aber er ist ja erstmal in diesem Film auch große Arbeit von dem Make-up-Team und so, dass er halt hier mit diesen ganzen Aknennarben und das ganze Gesicht, also
seiner Unibrow.
Ja, und die Unibrow, die ja auch auf die angespielt wird in dem Dialog. Das ist halt super, dass er halt auch sowas macht, diese Rolle. Und dann wird natürlich viel jetzt drüber erzählt. Das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen die Erfolgsgeschichte hin zum Oscar, wo wir vielleicht auch noch gleich drüber reden, dass er halt da jahrelang Tischtennistraining gemacht hat und am Set von Wonka und am Set von Dune, die Tischtennisplatte stand, dass er das macht. Aber am Ende des Tages ist das halt im Film zu sehen. Und ich finde, diese Geschichten sind immer Bullshit, und wenn es nur als Geschichte dient. Aber wenn du halt dann wirklich einen Film hast, der diese geilen Tischtennisballwechsel hast und wo du halt dann denkst, fuck, wie haben die das gedreht? Und es ist halt auch klar, dass es halt nicht irgendein Double ist, sondern dass da Timothée Chalamet mit professionellen Tischtennisspielern spielt und diese Szenen, die Dynamik haben, ist, finde ich, sensationell.
Ja, wobei ich noch sagen würde, es fühlt, wenn man sich den Film anschaut, fühlt es sich halt nicht so an wie, ah ja, der hat das und das gelernt. Mhm. Ne? Wie wenn man früher irgendwie einen Christian Bale-Film geschaut hat und gedacht hat, ah, dafür hat er aber so lange gehungert, so um The Machinist zu drehen oder so. Also so, was ich halt bei Schauspielern immer sehr anstrengend finde, auch wenn ich mir mein Lieblings-Bashing-Film anschaue, sowas wie Bohemian Rhapsody zum Beispiel, ne? Jemand verschwindet in Anführungszeichen eine Rolle und du siehst aber die ganze Zeit, wie sehr er spielt, so mit dem Make-up und so weiter und so fort. Wenn ich mir aber Marty Supreme anschaue, dann passt er irgendwie total authentisch in diese Welt, die da ja auch mithilfe der auf Film, also auf dem Material Film getreten Bilder kreiert wird, mit der wunderbaren Beleuchtung, diese 50er-Jahre-Welt, ohne dass man das Gefühl hat, ah, ich sehe ein Kostümschinken oder ein Film, der versucht zu emulieren, wie Der Pate damals ausgesehen hat oder irgendein anderes Period-Piece oder so. Es wirkt halt gleichzeitig authentisch, aber auch frisch, und das trifft auch auf ihn zu, wie er sich da durch diese Welt bewegt. Er ist ja umgeben von Charakterköpfen, ne? Abel Ferrara spielt mit, der große Regisseur, und alle Leute, die da irgendwie mitspielen, könnte man sich auch in so einem 50er-Jahre, 60er-Jahre-Film vorstellen. Aber er selbst passt da auch rein. Er ist ja auch ein sehr ungewöhnlicher Leading Man, obwohl er jetzt auf eine Art schön ist, so in einem klassischen Schönheitsideal, so, aber wie er da reinpasst, wirkt er nicht so, als müsste er eine Maske tragen, um da durchzugehen sozusagen in dieser Welt. Und das hat mich wirklich beeindruckt. So, deswegen ist das so ein Gesamtpaket von Film und nicht der Film und hier ist der Star, gebt ihm bitte einen Oscar.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Kunst von Josh Safdie. Das war auch ein bisschen der einzige Punkt, wo ich am Anfang skeptisch war, weil die Safdies sind ja auch bekannt dafür, dass sie ihre Filme, dass sie sehr Wert auf Authentizität dahingehend legen, dass sie auch im echten Leben quasi gefilmt haben, teilweise ohne Drehgenehmigung gehen die raus. Bis zu Good Time war es auch so, dass sie keine professionellen SchauspielerInnen gecastet haben, sondern einfach die Menschen auf der Straße, und dann kam halt Robert Pattinson, wollte unbedingt mit ihnen arbeiten, und haben sie ihre bisherige Arbeitsweise über Bord geworfen. Aber die Filme sind trotzdem noch so, und Marty Supreme ist auch ganz stark so. Die Hälfte des Casts sind Leute, die sie von irgendwo gesammelt haben. Also sie haben da ein sehr gutes Casting-Team. Die gehen auf Pferderennbahnen und sowas und suchen da halt echte Charaktere, die passen. Und jetzt ist Marty Supreme, also Uncut Gems hat in der Vergangenheit gespielt ein paar Jahre, aber das war halt noch so, dass du das New York von heute einfach nutzen konntest. Aber für Marty Supreme mussten sie das erste Mal Kulissen bauen und Sachen. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, okay, klappt das mit dieser Authentizität, mit diesen Leuten, die sie aus der jetzigen Zeit holen und da irgendwo auf der Straße finden, die da reinzupacken, dieses historische Setting, oder wirkt es dann vielleicht doch gekünstelt? Und es ist halt zu keiner Sekunde, sondern du hast die ganze Zeit das Gefühl, du siehst dort echten Menschen einfach beim Leben zu. Und da ist auch ganz viel los in den Szenen, das finde ich auch super. Also die ganzen Statisten und Statistinnen, die stehen nicht im Hintergrund rum, sondern die haben irgendwie ein Leben. Da wird auch viel geredet mal im Hintergrund. Also das hat mich auch so zusätzlich nochmal reingezogen in diesen Film. Und das finde ich halt auch so unglaublich faszinierend, dass halt diese Welt einfach so reich ist.
Ja, ich finde das auch sehr interessant. Am Anfang ist man ja in New York, man lernt diese Welt kennen. Er jagt irgendwie durch diese Welt von seinem Schuhladen. Er will ja sich das Geld verdienen, um erstmal in London an einem Turnier teilzunehmen. Und deswegen raubt er dann im Grunde seinen Onkel aus, in dessen Schuhladen er arbeitet. Und dann kommt er eben nach London mit einem wunderbaren musikalischen Übergang von Peter Gabriel. Große Musik in dem Film, eher als 80er Jahre als 50er Jahre Musik, muss man sagen. Und dann kommt er aber auch in eine Welt, die so ein bisschen snobbistisch ist, ne? Die schönen Hotels. Er lernt ja dann auch die von Gwyneth Paltrow gespielte ehemalige Schauspielerin kennen und deren Ehemann vor allem. Also sie heißt Kay, der Ehemann heißt, glaube ich, irgendwas.
Milton Rockwell.
Milton ist auch so ein Name, nur für Bösewichte reserviert, der ein großes Kugelschreiber- oder Füller-Imperium hat. Und die beiden sind dann in so einem Edelhotel, in dem Marty ja auch unterkommen will, während er an diesem Turnier teilnimmt. Und man glaubt aber auch so sofort, dass da diese reiche Welt irgendwie existiert, in die er hinein will. Er hat ja so einen unglaublichen Ehrgeiz. Er will irgendwie der größte Tischtennisspieler sein. Er will vor allem aber das Gesicht des Tischtennis von Amerika sein. Also man hat diesen Ehrgeizling, der sich da erstens an die Schauspielerin ranschmeißt und nebenbei noch an den Ehemann ranschmeißt, um auch so ein Sponsoring irgendwie abzugreifen. Und dann lädt er sie auch zu seinem großen Spiel ein in London, was nicht so gut für ihn ausgeht, weil er sozusagen sein komplettes Gegenteil trifft. Einen japanischen Spieler, auch in Wirklichkeit ein echter Tischtennisspieler, der sehr ruhig ist, der so die Ruhe in Person ist und auch sehr still. Und Marty ist der große Showman am Tischtennis-Tisch. Und der japanische Gegenspieler ist eben so der einfach so diese Präzision mit minimalsten Bewegungen die Schläge ausführt und eben diese besondere Technik und diese besondere Keller hat, mit der er spielt. Und das ist dann auch so ein wunderbarer Kontrast. So alle Figuren, die man trifft, werfen auch nochmal ein anderes Licht auf Marty selbst.
Ja, das ist faszinierend. Also du hast jetzt auch gerade so viele Punkte noch angesprochen, die jetzt super interessant sind. Dieses Wiedertreffen, diese 80er Musik auf dieses 50er Setting. Das ist auch zu dem, was ich davor gesagt habe, mit wie das funktioniert. Ein Geheimnis, dass das also gut funktioniert, ist, dass der Film auch ziemlich universell ist. Also es ist kein Film, der die ganze Zeit aufs Brot schmiert, dass das New York der 50er Jahre ist, dass du die Historie hier siehst, sondern der könnte mit wenigen Abstrichen auch jetzt spielen. Und das ist halt, auch das macht diesen Film auch auf eine Art modern, dass der halt wirklich so völlig auch zeitlos eigentlich wirkt. Und ja, diese ganzen Nebenfiguren, also jede, also es ist, der Film hat auch zwischendurch was Episodenhaftes, weil er so immer kleine neue Abenteuer besteht und manchmal ist dann so, dass ein Abenteuer auch noch nicht richtig zu Ende ist und dann später wieder zurückkommt. Und jede dieser Geschichte hat halt, zwar gibt es da so ein bisschen ähnliche Motive, dass halt immer wieder Marty es schafft, sich auch aus den heikelsten Situationen rauszureden, aber weil er dann so arrogant ist, auch im nächsten Moment es überdreht und damit sofort wieder drin ist in der heiklen Situation. Gleichzeitig hast du dadurch, durch diese ganzen Nebenfiguren immer wieder auch neue Spannungselemente und neue Reizpunkte, die reingebracht werden. Das macht den Film auch so wirklich unglaublich fesselnd. Ich finde, keine Sekunde von Marty Supreme ist irgendwie langweilig, dass man denkt. Und dann hast du halt noch diese Tischtennis-Duelle. Und bisher auch lustigerweise alle Leute, mit denen ich geredet habe, und die ich zum ersten Mal von dem Film erzählt habe in den letzten Monaten, kam so, ja, Tischtennis ist doch, es ist ja ein blöder Sport, ja, Ping-Pong, das kann doch nicht spannend sein. Und der Film adressiert das ja selbst, es wird ja auch ein bisschen drüber lustig gemacht, ob Tischtennis wirklich ein Sport ist, der irgendwie am Millionen Amerikaner begeistern kann, wie Marty Supreme glaubt. Aber das Hammer ist, also selbst wenn ihr noch nie ein Tischtennis-Match geschaut habt da draußen, wenn euch null Tischtennis interessiert, es ist, stellt euch vor, wie halt Rocky beim Boxen. Das ist ja auch, man muss kein Boxfan sein, um Rocky super zu finden.
Ja, und ich habe ja jetzt viel Curling geschaut bei der Winterolympiade. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass Tischtennis irgendwie fasziniert. Ich fand das, also für mich ist das schon ein großer Sport, weil ich habe damals hier Timo Boll, als Timo Boll irgendwie groß geworden ist. So
spielt
als,
übrigens im Film mit.
Der spielt da mit, wo spielt er?
Ja, der ist beim Turnier in London sein Gegner in der dritten Runde.
Ah, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Muss ich nochmal schauen, den Film. Aber dadurch habe ich halt so ein paar heutige Tischtennis-Spiele gesehen, wahrscheinlich vor 12 Jahren oder so, keine Ahnung. Als er war ja der große deutsche Spieler, der es mit den Chinesen vor allem auch aufnehmen konnte. Und das war dann so interessant zu sehen, weil man, wenn man dann Marty Supreme sieht, merkt man schon, da ist irgendwie noch, das ist noch eine alte Technik. Das ist wie, ich schaue sehr viel Tennis, wenn man irgendwie auf einmal so alte Tennisspieler aus den 80ern schaut und man so John McEnroe sieht und denkt, ja, das ist eine Legende und gleichzeitig ist das wie ein anderer Sport zum Teil, ne, weil viel mehr Power drin steckt als heute. Und so ist es auch, wenn man Marty Supreme schaut. Und dann wird er aber konfrontiert mit dieser moderneren Art zu spielen durch den Japaner. Mhm. Und deswegen ist es für mich auch auf eine gewisse Weise auch ein Sportfilm, obwohl man schon, man braucht kein Interesse an Tischtennis oder so, um Spaß an Marty Supreme zu haben. Aber ich finde das eben auch so schön, ne? weil Josh Safdie und Ronald Bronstein, der ja mit ihm das Drehbuch geschrieben hat, sie betrachten das Tischtennis mit demselben Interesse wie irgendwie den New Yorker Semi-Mobster, der von Abel Ferrara gespielt wird, so, also oder die Tischtennishallen in New York, so, das wirkt halt echt so, als wären sie da gewesen und hätten sie gesehen, oder eben diese Restaurants im Ritz in London, oder wenn es dann später auch mal nach Japan geht. Das wirkt alles, wird alles mit demselben Interesse und derselben Neugier für die Menschen dort auch betrachtet. Ich finde auch den Blick schön auf diesen einen Tischtennis-Offiziellen, mit dem Marty dann aneinander gerät und der ihn auch noch mehrere Beine stellen will, sozusagen, der gar nicht mit seiner Art klarkommt. Es wirkt alles halt so wie, ja, das ist eine echte Person, die da hätte irgendwie ein Offizieller beim Tischtennis Weltverband sein können. So, also es wirkt alles echt und ich habe ja keine Ahnung davon. Also in Wirklichkeit ist es vielleicht anders, aber es geht ja nur darum, dass der Film mir vorspielt, dass es echt wirkt und das schafft er auf jeden Fall.
Ja, genau, das ist großartig. Also es ist ein fiktiver Film vielleicht, aber es gibt so reale Grundlagen. Also es gibt einen echten Tischtennisspieler, Marty Reisman, der so ein bisschen Inspiration ist, aber die Geschichte ist sehr, sehr fiktionalisiert. Also es ist jetzt kein Biopic oder so. Und es gibt auch sonst sehr viele Sachen, die sie aus der richtigen Welt gezogen haben. Also Josh Safdie hat auch erzählt, dass ihm die Idee halt kam, als seine Frau ihm das Buch geschenkt hat. Und dann hat er halt mit seinem Onkel oder Großvater, ich weiß gerade nicht genau, geredet, hey, du warst doch damals in New York. Und er hat dann angefangen zu erzählen, ja, ey, die New Yorker Underground-Tischtennis-Szene, das war wirklich das Ding. Und hat dann halt alte Bilder und danach haben sie das dann auch gebaut. Und das ist halt wirklich auch cool, weil dieses die New Yorker Tischtennis-Szene, also das ist wirklich underground, das klingt, also es ist so inszeniert auch so ein bisschen, als würden da was Verbotenes machen, irgendwie durch so Gänge musst du dann da irgendwie so ein Hinterhaus da durch und dann kommst du da plötzlich rein und dann sind die dann so Käfigen und spielen da Tischtennis und ist irgendwie so wirklich, als wäre das jetzt irgendwie die Subkultur.
Das wäre der Fight Club.
Ja, ja, so. Ja, das ist super krass, aber das macht das Ganze halt auch nochmal faszinierender und das ist auch wieder ein Teil mit dieser, was ich gesagt habe, auch dieser Authentizität, dass du halt immer spürst, dass das irgendwie aus dem echten Leben gegriffen ist und da können halt die absurdesten und wildesten Dinge passieren, aber du bleibst halt trotzdem einfach dran und wirst dadurch zusätzlich gefesselt.
Hat dich das denn an irgendeinem Punkt ermüdet, dass da ständig absurde Dinge passieren? Weil ich glaube, wenn dann, es kommt ja dann Hund vor und eine Badewanne, also erst kommt die Badewanne vor. Dadurch kommt Martin in den Besitz eines Hundes. Wie das passiert, verrate ich nicht, weil das muss man selber erfahren. So. Schöner Kinomoment auf jeden Fall. Und dann wird es ja, also dann fühlt es sich ja schon so ein bisschen an, als wäre der Film auf so einem Laufband und es wird einfach das Tempo hochgedreht und Martin strampelt quasi von einem Unfall zum nächsten. Mhm. So hat sich das für dich irgendwann abgenutzt?
Nee, überhaupt nicht, weil die Sachen so verschieden sind. Also die Sachen, die ihm passieren. Also was auch definitiv ist, ich habe nach dem Film ein gewisses Müdigkeits- oder Erschöpfungsgefühl gehabt. Also aber das ist auch, das hatte ich auch bei der Schwarze Diamant zum Beispiel. Es ist auch, weil das auch sensorisch halt alles sehr überfordernd ist, weil einfach so viel passiert von der Musik, auch wie geredet wird und Leute durcheinander reden und es wird auch gebrüllt. Und genau, es passieren halt diese Sachen, aber die passieren auch so schön Schlag auf Schlag, dass ich gar nicht an den Punkt kam, wo ich drüber nachgedacht habe, ist das jetzt zu viel oder ist das jetzt, geht's nicht mehr. Und dann, sondern ich war sofort einfach wieder drin im Nächsten, was passiert ist. Ich war halt sofort mit dem Hund, was werden sie jetzt machen? Dann sind sie, dann machen sie auch, will ich zu viel verraten, aber halt so ein Scam, wo sie halt ein paar Leute ausnehmen, in Dings, wo ich dann auch wieder gedacht habe, was machen die da jetzt? Wie funktioniert dieser Scam jetzt? Weil der halt auch nicht erklärt wird, sondern du bist da so reingeworfen und denkst so, hä, wie wollen sie da jetzt mit Geld verdienen? Und dann irgendwann, okay. Und dann sind sie davon wieder weg. Und dann gibt's einen schönen kurzen Moment mal zum Durchschnaufen, wo eine schöne gemeinsame Szene des Glücks ist. Aber dann kommt halt auch sofort wieder das Nächste und du bist halt eigentlich die ganze Zeit irgendwie drin, okay, wie zieht er jetzt wieder seinen Hals aus der Schlinge? Ah, so, und aha, nein, jetzt ist er schon wieder drin. Nee, ging mir nie so. Bei dir?
Ja, ich glaube, zwischendurch habe ich manchmal an mir irgendwie gezweifelt, wie lange halte ich das noch durch, was Marty hier mit mir macht, auch so ein bisschen, weil er ja wirklich auch viele Menschen in seiner Umgebung sehr schlecht behandelt. Und dazwischen gibt es dann eben immer die Momente, es gibt diesen wunderbaren Moment, wo er mit seinem Freund Wally, der von Tyler, the Creator, gespielt wird, berühmter Musiker, ein Rapper, da an diesem, sie ist glaube ich auch im Trailer so, sie steigen aus dem fahrenden Auto aus und rennen da irgendwie an den Türen mit sozusagen, und das ist halt wirklich so dieser ultimative Euphorie-Moment, wenn man sich gleichzeitig fragt, ja, in Wirklichkeit fahren sie da hier eigentlich auch schon wieder die nächste Klippe runter, und das passiert dann auch natürlich. Und ja, das hat mich auch irgendwie wieder immer zurückgeholt. Ich glaube, mich hat einfach so der innere Antrieb von Marty so mitgeschleift. Einfach. Manchmal war ich schon ein bisschen genervt, aber dadurch, dass ständig was Neues passiert, hat man auch immer wieder was Neues zu entdecken. So neue Figuren, neue Settings. Das ist natürlich auch, könnte man dem Film, glaube ich, auch vorwerfen, so ein bisschen so eine Überwältigungsmaschinerie. So, ne? Man wird immer mit einem neuen Erlebnis, einem neuen Setting, einem neuen Schock, einer neuen Überraschung, so wie du es auch geschildert hast, so überrascht, sodass man gar nicht mehr drüber nachdenken kann, was gerade eben passiert ist. Aber andererseits finde ich die Figuren alle so voll und interessant, für sich auch interessant, dass mich das gar nicht so gestört hat. Also zum Beispiel, ich könnte mir auch einen ganzen Film nur über die Figur von Gwyneth Paltrow vorstellen, diese Ex-Schauspielerin, die da irgendwie einen reichen Geschäftsmann geheiratet hat und jetzt so sich danach sehnt, wieder nach diesem Jubel des Publikums, gleichzeitig aber auch zweifelt an ihrem eigenen Alter und ob sie das überhaupt noch schafft, auch an ihrer Schauspielkunst, die Filmschauspielerin, die jetzt wieder versucht, Theater zu machen, was ja immer ein großer Sprung ist natürlich auch. Und dass ihre Geschichte, sie ist so nebenbei, ne, die siehst du so als Zaungast, der irgendwie Marty verfolgt durch die Katakomben von ihrem Theater oder so. Und das ist aber auch so eine tragische Geschichte für mich. Ich finde, sie bringt auch so viel Traurigkeit mit. Und Marty kommt dann, der wirft ihr Leben natürlich komplett wieder über den Haufen. Aber gleichzeitig hat er so diese Fähigkeit, so diesen Euphorie-Moment auch ihr zu schenken. Auch wenn er im nächsten Moment von einem Polizisten unterbrochen wird oder so. Also irgendwas läuft immer schief. Aber so, da versteht man dann auch, warum die Leute überhaupt Zeit mit ihm verbringen. Warum sie auf seine ganzen Pläne eingehen, warum sie Ja sagen sozusagen, wenn er irgendwas von ihnen will. Weil das ist bei dieser Art von Film, glaube ich, schon immer so dieser Moment, wo man entweder irgendwann abschaltet, weil man gar nicht mehr versteht, was wollen diese Leute eigentlich mit diesem Typen, das ist doch ein Arschloch, um es mal so zu sagen, wie es ist. Der Film ist so gut geschrieben, finde ich, dass man immer wieder versteht, warum die Figuren mitgehen. Entweder wegen einer Figur wie Kay, wo mit wenigen Andeutungen schon ihr ganzes Leben eigentlich erzählt wird, oder mit einer Figur wie ihrem Ehemann Milton, wo mit wenigen Andeutungen schon erzählt wird, was für ein gieriger Bösewicht der ist. So, ich habe selten einen Film gehabt, der mir erzählt, oh, dieser Mann hat seinen Sohn im Krieg verloren und ich habe ihn trotzdem gehasst, genau in dem Moment, wo er das sagt.
Ja. Eine absolut großartige Szene ist auch eine Szene, also wo vielleicht Leute auch bei manchen Sachen schlucken, wo auch eine absolut wilde, auf die ich jetzt nicht eingehen will, plötzlich Rückblende eingebaut wird, die wirklich richtig verrückt ist. Und zwar, ja, aber das, was du gerade sagst mit diesen Figuren, ich finde, bei fast jeder Figur, die in diesem Film vorkommt, die wirklich klein vorkommt, selbst der sein Schuhverkäuferkollege, wo man sofort irgendwie merkt, dass da eine ganze ausgearbeitete Hintergrundgeschichte ist und denkt, oh, ich könnte mir auch jetzt einen Spin-off mit dem anschauen, wie er seinen Traum verwirklichen will und darunter leidet, dass er eigentlich lebt für diese Schuhverkaufen und der Manager werden will und Marty wird bevorzugt, obwohl der es gar nicht will. Und das ist bei allen und Kay, da ist auch wirklich faszinierend. Gwyneth Paltrow ist auch ganz, ganz großartig, die ja auch gefühlt war sie im Ruhestand. Also ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal was gemacht hat. Irgendeinen Marvel-Film, an den sie sich nicht mehr erinnern kann, hat sie irgendwas zwischendrin gemacht. Aber die halt auch, die in dieser Szene mit diesen wenigen, also in dieser Rolle mit wenigen Szenen so viel reinlegt und man halt wirklich auch spürt, wie sie natürlich denkt man am Anfang, hä, was will die mit diesem Aufschneidertypen plötzlich, der sie da aus heiterem Himmel anruft? Warum sollte sie sich mit dem abgeben? Aber man spürt halt sofort, sie ist halt angezogen von dieser Energie, dieser Jugend, die der ausstrahlt, die sie halt bei sich vergessen hat, die sie vermisst hat. Und ich finde zum Beispiel das auch, es wird nie erzählt im Film und so, dass sie später wieder Theater spielen will. Ich habe das so interpretiert, das ist auch eine Folge, dass sie halt vorher Marty kennengelernt hat und plötzlich selbst wieder neue Energie gewonnen hat und gesagt hat, ja, aber ich möchte nicht die nächsten 30 Jahre auch einfach nur zu Hause rumsitzen und nichts tun, sondern ich möchte wieder was machen. Und das ist wirklich ein Kunststück, das, also dieser Film ist voll mit Figuren, ich weiß nicht, also es ist definitiv einer der Filme mit dem größten Figurenarsenal, also ich habe irgendwas mal gelesen, es gäbe 100 Sprechrollen, glaube ich sofort. Und jede dieser Figuren hat irgendwie, auch wenn sie nur für einen Satz vorbeischaut, irgendwie eine Geschichte dahinter. Da ist auch dieser, sein Freund in Anführungszeichen, der halt dem Vater beweisen will, dass er halt auch so ein bisschen Geschäftsmann vielleicht sein kann, obwohl er mit 30 Jahren noch zu Hause wohnt, der sich an Marty klammert, weil er da halt, das sind natürlich seine Freundin, die ganze Geschichte um sie, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die auch großartig ist, Rachel von Odessa Arcyon oder so ähnlich, gespielt, die auch eine ganz, ganz wunderbare eigene Geschichte hat und die dann auch so ein, ohne was spoilern zu wollen, aber dann auch nochmal plötzlich so einen Twist bekommt, wo dann auch Marty sie plötzlich mit anderen Augen sieht und finde ich. Und dann müssen ganz kurz, glaube ich, über Kevin O'Leary, weil du es auch gerade gesagt hast, der Bösewicht, also Darsteller von Milton Rockwell, was auch wieder ein faszinierendes Casting ist. Also er ist eigentlich kein Schauspieler. Das glaubt man nicht, wenn man diesen Film sieht, weil er das halt phänomenal spielt, diese Rolle.
Er spielt sich selbst,
ja,
glaube ich.
Genau, das ist der Ding. Also Joe Safdie ist wohl auch hingegangen, hat gesagt, ich brauche für die Rolle das größte Arschloch der Welt. Also frage ich das größte Arschloch der Welt, weil in den USA ist der super bekannt, das ist ein schwerreicher Milliardär. Der sitzt aus Kanada und sitzt sowohl in der kanadischen als auch der amerikanischen Variante von Shark Tank, was man in Deutschland als Höhle der Löwen kennt, und ist dafür bekannt, dass er ziemlich erbarmungslos zu diesen Leuten ist, die da ja mit ihren Ideen hinkommen und um Geld bitten und da auch schon mehrere Leute zum Weinen gebracht hat. Und ja, und genau so einen Typen spielt er halt. Das ist auch so einer, der du hast gesagt, man ist sofort, man mag den sofort nicht. Und das ist die Aura, die der halt einfach auch mitbringt, diese Rolle. Weil wenn man ganz nüchtern drauf blickt, würde man ja erstmal sagen, ja, eigentlich ist das ja kein Bösewicht. Das ist halt ein schwerreicher Typ, aber der macht ja nicht so viel. Aber doch, wenn man genau hinguckt, ist das halt wirklich so dieses, dass der halt diese Vollverkörperung des Kapitalisten ist, der alle um ihn rum aussaugt und ihr Dings haben will, der an Marty auch nur interessiert ist, weil er halt sofort merkt, er kann dessen Talent halt nutzen, um in den japanischen Markt irgendwie sich reinzuwanzen und da reinzukommen, in den keiner reinkommt. Und das ist unglaublich faszinierend für all diesen Figuren.
Ja, so eine Geschichte braucht ja auch so einen Gegenspieler, weil es ja letztendlich könnte man so eine ähnliche Geschichte auch über einen Künstler erzählen, der irgendwie Kommerz machen muss sozusagen, oder über einen Gangster mit Regeln, der irgendwie auf einmal dann in den Drogenhandel einsteigen muss. Gibt's ja auch genügend Filme. Die ganze Pate-Reihe dreht sich nur um dieses, wir müssen unser Geschäft modernisieren, wollen wir so tief sinken sozusagen. Also so diese Herausforderung des Kapitalismus, aber auch so diese Herausforderung des Kapitalismus, der ja schon intrinsisch im amerikanischen Traum drinne ist. So, Marty ist so eine richtige Geschichte vom amerikanischen Traum, die man traditionellerweise wahrscheinlich eher im Gangsterfilm sehen würde. Mich hat es deswegen auch sehr stark an Es war einmal in Amerika erinnert, von Sergio Leone, der ja auch so einem jüdischen Milieu angesiedelt ist, glaube ich, auch so rein ortsmäßig gar nicht so weit weg von der Gegend, wo Marty dann quasi Jahrzehnte später aufwächst. In Manhattan, in der Lower East Side, spielt Marty Supreme ja zunächst. Und der Kevin O'Leary ist quasi so das genaue Gegenteil. Der ist so diese, würde ich mal sagen, Waspy, also White Anglo-Saxon Protestant Schicht, die irgendwie regiert so und die auf alles, was irgendwie anders ist, so herabblickt, auch in dieser Zeit noch. Marty ist ja ein Jude und das wird auch sehr stark immer wieder betont, weil er das, seine Identität ja auch benutzt, um sich zu verkaufen und auch seinen Traum irgendwie anderen zu verkaufen und auch so sein eigenes Selbstbewusstsein zu steigern und aufzupusten. Er hat ein Stück von der Pyramide abgehackt in Ägypten, die wir gebaut haben. Ja. Das sagte er so seiner Mutter, Fran Drescher aus Die Nanny, die ja auch mitspielt. Und Karen O'Leary ist sozusagen der Glass Ceiling für ihn, wenn man so will. Also der ihn irgendwie er kann ihn zu seinem Traum befördern, aber er kann ihn auch so weit bringen, dass Marty alles vergisst, was er an überhaupt noch Moralvorstellungen oder auch Selbstwert hat, um zu diesem Traum zu kommen. So, und die Tagline ist ja auch Dream Big. Und was macht man dafür alles? Was gibt man alles dafür auf, um dahin zu kommen? Also klassische Geschichte des amerikanischen Traums. Und mit O'Leary hat man da wirklich so ein fast schon teuflisches Bild dieses Bösewichts, der gar nicht so dazu da ist, um dem Helden irgendwie was in den Weg zu stellen, sondern eher dazu da ist, um das Schlimmste aus dem Helden vielleicht auch rauszusaugen, den Helden auf Abwege zu bringen, sozusagen. Also so diese Heldengeschichte, die ja auch erzählt wird mit einer Person, die ich jetzt nach dem Schauen jetzt wahrscheinlich gar nicht als Held bezeichnet hätte, weil er halt so ein eigentlich ein unsympathischer Typ ist, der Marty, aber ich bin natürlich auch komplett seinem Charme verfallen. Ja. Gerade weil die O'Leary-Figur so viel schlimmer ist als er.
Ja, genau. Also es ist halt das ist ja auch dieser Kontrast halt. Der eine ist zwar unsympathisch, aber ist halt der Träumer und Dings, und der andere ist halt der wirklich der Parasit, der halt alle um sich rum benutzt und für seine Zwecke und um noch reicher zu werden und ja. Und wie er dann auch immer, also es ist ja auch natürlich so inszeniert wie O'Leary's Figur, so wie Milton Rockwell da halt umgeben von seinen Lakaien und so immer wieder thront, ob es jetzt beim Dinner im eigenen Haus oder im Nobelrestaurant oder dann auf der Tribüne ist. Und wie er dann aber auch halt fasziniert ist, dass da plötzlich einer anfängt, ihn so ein bisschen zu challengen und dann halt plötzlich ja da großspurig auftritt. Ja, sensationell. Wir müssen nochmal zu Timothée Chalamet zurück, weil es ist jetzt natürlich auch ein bisschen die große Diskussion, Oscar oder nicht Oscar. Der Film ist insgesamt 9-mal nominiert. Wir sind jetzt am Wochenende nach den BAFTAs, wo er 11 Nominierungen, 0 Gewinne gehabt hat, was ein historisch schlechte 11 Nominierungen sind ja super, aber 11 Nominierungen und kein Gewinn, das gab es erst 2-mal und mehr gab es nicht. Bei den Oscars kommen jetzt 9 Nominierungen und ein Gewinn, Fragezeichen. Timothée Chalamet, was glaubst du? Wollen wir eine Prognose abgeben, ein paar Wochen vorher noch?
Also ich finde es echt schwierig, weil sein Hauptgegner ist ja Leonardo DiCaprio für One Battle After Another. Das ist der Überfilm dieses Jahr beim Oscar, wo ich auch denke, ja, der wird schon, auch wenn ich das Gefühl habe, dass der Hype abgeflaut ist, weil die Oscarsaison dieses Jahr so lang ist. Die sind ja irgendwie erst so am 15. Februar, am März, 15. März oder so. Die Oscars dauert noch ewig, gefühlt. Ich glaube, dass der auch den Best Picture gewinnen wird und so. Aber ich habe auch gleich, also Ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass Marty Supreme so einer dieser Filme wird, wie damals die Scorsese-Filme, so Anfang der 2000er, wie, ich weiß nicht, Aviator oder Gangs of New York, die zigmal nominiert sind und nichts bekommen. Aber andererseits ist er viel erfolgreicher, als diese Scorsese-Filme zum Teil gewesen sind. In der Best-Actor-Kategorie ist nun das Problem, dass Timothée Chalamet noch sehr jung ist und die Academy tendenziell dazu dass die Academy dazu tendiert, eher bei den Männern in der Hauptdarstellerkategorie ältere Männer, also nicht alter, aber ältere als 30 sozusagen zu prämieren, während sie bei den Frauen eher jüngere Frauen in ihren 20ern prämieren. Also wir denken an Emma Stone, Jennifer Lawrence, so, das ist so die Klasse, das ist immer gut, wenn eine Frau noch unter 30 ist, dann kriegt sie den Oscar sozusagen. Und bei den Männern ist es viel, viel schwieriger. Andererseits ist Timmy jetzt ja schon 3-mal als Schauspieler nominiert. Er hat ja zusätzlich noch eine Produzentennominierung für Marty Supreme. Und der ist einfach der große Star, der Hollywood gerade über Wasser hält. So. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass dieses Leonardo DiCaprio-Narrativ da ist, dass er jetzt noch unbedingt seine zweite Auszeichnung braucht.
Ich glaube auch. Also ich würde nicht ganz Wagner Mucha für The Secret Agent draußen vorlassen, aber ich glaube persönlich auch, dass es am Ende vielleicht wahrscheinlich ein Duell zwischen Chalamet und DiCaprio wird. Ich glaube, wenn DiCaprio noch keinen Oscar hätte, wenn es dieses The Revenant-Dings damals nicht gegeben hätte, wo sie ihm dann gesagt haben, ja jetzt endlich, dann wäre es jetzt der Fall gewesen. So glaube ich, ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass Timothée Chalamet gewinnen wird, weil er das auch schlau macht. Weil er genau weiß, das, was du gesagt hast, das wissen ja alle in Hollywood, dass das für junge, also bester männlicher Hauptdarsteller für junge ganz, ganz schwer ist, weil man da auch immer so ein bisschen, ja, der muss schon was mitgebracht haben, der muss wegen großen, genau das adressiert er ja. Er hat jetzt die letzten Woche über, gab es in Hollywood selbst so ein Career-Reihe von Retrospektive, die Career of Timothée Chalamet, was sonst Schauspieler mit 60, 70 machen, wo jeden Abend einer oder teilweise zwei Filme liefen und wo dann Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Ben Affleck, Matthew McConaughey, Elle Fanning so da waren und ihn immer eingeführt haben und so ein Q&A mit ihm gemacht haben, wo sie so wirklich auch nochmal sich so wirklich sehr verschiedene Hollywood-Filmschaffende so auch versammelt haben, um quasi auch so ein bisschen Support auszudrücken und zu zeigen, hey, du bist der Große, du bist einer der Größten schon jetzt. Und ich glaube, genau das wird am Ende auch verfangen, während Leonardo DiCaprio halt auch so allgemein ja schon von der Persona schon so ein bisschen entrückter ist. Der hat jetzt seinen Oscar, der war ja auch sehr, sehr hinterher, nachdem er ihn lange Zeit nicht gewonnen hat, und hat er ja wirklich auch alles gemacht und keine Veranstaltung ausgelassen. Aber jetzt, wo er ihn hat, habe ich das Gefühl, er macht dieses ganze Campaigning nicht mehr so. Der ist halt bei den paar üblichen Sachen, die es halt ist, um den Film zu unterstützen, weil genau durch die lange Oscar-Saison ist der One Battle After Another Hype abgeflacht. Und ich würde momentan, wir sind noch ein paar Wochen aus, wer weiß, wie sich es noch dreht, nicht ausschließen, dass das plötzlich sich noch dreht und dann doch Blood and Sinners am Ende vorbeischießt. Momentan nicht, aber es sind noch ein paar Wochen.
Oder Hamnet bei Best Picture, ja. Wird ja auch nicht unterschieden.
Ja, also genau, der kann noch, wenn es jetzt heute wäre, glaube ich, wäre es noch anders. Aber ja, ich glaube, Timothée Chalamet holt ihn. Und ich habe jetzt noch eine interessante Statistik gerade gelesen. Deswegen habe ich die BAFTAs kurz genannt. Es gab zwei Filme vorher, die auch 11 BAFTAs und dann keinen Gewinn. Und die haben beide jeweils dann einen Oscar genau geholt. Und also vielleicht setzt Marty Supreme das fort.
Welche waren das?
Liebende Frauen von 1969. Der hat dann den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gewonnen. Das passt vielleicht noch. Und Finding Neverland. Mark Forster mit Ewan McGregor. Die Peter Pan, also Ursprungsgeschichte Peter Pan, ein Oscar für den besten Score. Und da Marty Supreme leider, um es zu sagen, keinen weiteren Oscar gewinnen wird in anderen Kategorien, ich bin sie alle durchgegangen, habe geguckt, wer gewinnt, glaube ich, dass Timothée Chalamet den einen holen wird.
Es ist auf jeden Fall poetisch, finde ich, dass er seine besten Chancen hat, während gleichzeitig Leonardo DiCaprio nominiert ist, weil man sagt ja, Glenn Powell hat Tom Cruise als großes Vorbild und Leonardo DiCaprio ist ja schon irgendwie auch so das Vorbild von der Timothée Chalamet-Karriere, auch wenn er so einen Hit wie Titanic bisher noch nicht hatte. Er hatte ja nur in Anführungszeichen Dune und Dune 2 und natürlich Wonka, so als diese Mega-Blockbuster, wo er die Hauptrolle spielt. Und das ist irgendwie schön. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der DiCaprio noch campaignt. Deswegen...
Er dreht ja jetzt auch einen neuen Martin Scorsese-Film, glaube ich, seit gestern oder so. Ja,
ja, aber ich finde es einfach, ich weiß nicht, ich finde das einfach so eine schöne Geschichte, dass die beiden sich da in der Kategorie wiederfinden. Das ist so ein bisschen wie Vater und Sohn.
So. Leonardo DiCaprio wird vielleicht lieber großer Bruder, kleiner Bruder
ja,
hören,
ja, aber
das stimmt leider, ja. Das stimmt leider, ja.
Ja, und ich mag Timothée Chalamet viel mehr als Leonardo DiCaprio. Mit denen hatte ich, mit seinen Versuchen, unbedingt einen Oscar zu gewinnen, hatte ich immer Probleme, bis er das irgendwann abgelegt hat.
Ja, es war, also allein deswegen bin ich übrigens dafür, wünsche ich mir auch, dass Timothée Chalamet den Oscar gewinnt. Nicht nur, weil ich denke, er hat ihn verdient und Marty Supreme ist für mich wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der beste Film des Jahres werden. Ich weiß nicht, ob das noch einer toppen wird. Aber ich habe die Angst, jetzt ist, finde ich, gerade noch das Ganze, was er macht, es ist lustig, das ist ein bisschen verspielt und ich finde es auch einen geilen Move zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Career Retrospective mit 30 und lasse da halt alle antanzen und auf meine große Karriere zurückblicken und so. Aber ich habe die Befürchtung, wenn er jetzt nicht gewinnen sollte und dann die nächsten Jahre wieder nominiert wird, dass er vielleicht irgendwann in diese Schiene reinkommt, wo er zu verbissen wird, den Oscar unbedingt zu bekommen und danach dann auch seine ganze Rollenauswahl ausrichtet und so. Also so wie die Phase, die Leonardo DiCaprio einfach hatte und die ihn auch in meinen Augen halt dann ein bisschen auch unsympathischer gemacht hat.
Irgendwann wird er dann mit Inarritu drehen.
Genau, ja.
Und muss irgendwie durch den Schlamm
ja, baden. Exakt. Dann muss er halt dann irgendwie in so einem Bären schlafen und so. Genau, und ich möchte lieber das, und das macht er halt auch großartige Karriere, dass Timothy Chalamet halt weiter so das Gespür hat, diese Rollen auch zu finden und halt auszuwählen und nicht mit dem im Hintergrund, sondern dass er halt einfach sagt, hey, diese Tischtennis-Geschichte, das hört sich so geil an, da habe ich einfach Bock drauf. Und das hat er ja schon vor Jahren gesagt, das hat einfach jahrelang gedauert und er hatte ja schon angefangen, sich für diesen Film vorzubereiten, als gar nicht klar war, ob dieser Film jemals gemacht wird. Und dass er halt so sagt, hier, ich mache natürlich seine kommerziellen Projekte, wird es halt auch weitergeben, aber ich suche mir diese Filme halt raus, weil ich einfach Bock drauf habe und weil das geil ist und das ist dann meistens besser als, könnte mir das einen Oscar bringen.
Ja, auf jeden Fall, da spiegelt sich auch nochmal wieder, wie toll das Casting einfach von Marty Supreme ist. Ist er für den Casting-Oscar nominiert?
Er ist für den neuen Casting-Oscar nominiert und das ist ja auch die einzige Kategorie, muss man mal sagen, so ein bisschen, du bist ja auch jemand, der die Oscars immer sehr verfolgt und sich ein bisschen auch mit den Mechanismen dahinter auseinandersetzt. Das ist natürlich das, was absolut ganz, ganz schwer zu testen, zu vorherzusagen ist, so, weil es den gibt es dieses Jahr zum ersten Mal. Man weiß nicht, wie die Academy, also wie die Leute da abstimmen müssen. Die Academy ist ja immer ein bisschen schwer, weil es ja eine riesengroße Masse ist mit Leuten von unterschiedlichen, aber es gibt trotzdem so ein paar Wahlverhalten. Hier weiß man halt absolut nicht, was die genau gut finden. Ich finde auch, eigentlich wäre es ein sehr verdienter Gewinner, wenn man bestes Casting so dahingehend interpretiert. Wer hat halt die beste Arbeit gemacht, diese Leute zu finden? Und da ist Marty Supreme sensationell, weil die haben einfach, also was sie auch wie wir vorhin gesagt haben, von der Straße einfach für Leute gefunden haben, die halt nicht professionelle Schauspielende sind. Dahingehend wäre das für mich der Oscar. Ich glaube allerdings, dass die Leute das mehr so bestes Ensemble in die Richtung die meisten bringen werden.
Und dass sich da dann spiegelt, wer sowieso für Nebenrolle Hauptrolle und weibliche Hauptrolle noch nominiert ist.
Ja, dann ist halt Blood and Sinners, wo halt mehrere Schauspielnominierungen gleich hat, während Marty Supreme ist halt die einzige Schauspielnominierung, Timothée Chalamet ist. Deswegen glaube ich persönlich, werden die meisten Wählenden eher den Fokus darauf legen, wer hat irgendwie jetzt ganz viele tolle, und dann kannst du eigentlich gucken, wer hat die meisten Oscar-Nominierungen in den Schauspielkategorien und der gewinnt dann auch bestes Casting.
Ja, ist ja oft so beim Oscar, dass die Filme mit dem meisten Schnitt und den meisten Effekten und dem meisten Schauspiel und vielleicht auch so den meisten Stars im Ensemble, die man wiedererkennt, dann ausgezeichnet werden.
Ja, das ist, aber wir wollen jetzt kein Oscar-Rant machen. Wir sind ja trotzdem, ist ja immer trotzdem super interessant und wir sind gespannt. Es ist auch noch ein bisschen hin. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Oscar-Tippspiele macht, habt das im Hinterkopf, wenn ihr jetzt auf unsere Tipps hört. Aber ich sag trotzdem, mein Tipp aktuell wäre ein Oscar für Marty Supreme, den für Timothée Chalamet. Hast du zum Film noch was zu ergänzen oder wollen wir zu unserer Sternewertung kommen? Haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig ist, was die Leute wissen müssen vor dem Kinobesuch?
Nehmt euch was zu trinken mit und schaut den vor allem wirklich im Kino. Wartet nicht, bis der irgendwo in den Stream kommt. Bei unserem Screening, ne, das muss ich jetzt mal sagen, da saßen in der ersten Reihe zwei junge Menschen, die mittendrin ihr Handy rausgeholt haben. Die saßen in der ersten Reihe in einem sehr kleinen Screeningraum. Und ich dachte so, ja, das kann man natürlich nicht ausschließen, dass sowas passiert. Aber schaut euch diesen Film im Kino an, lasst euch von Marty auf seiner Reise durch New York und London und Tanger und Paris und Tokio mitnehmen und tut es vor allem im Kino, weil das ist auch der Titel oder die Tagline ist nicht von ungefähr Dream Big, der hat auch große Bilder, große Film, Bilder, so ein bisschen Digitalkamera drin, aber überwiegend auf Film gedreht von einem großartigen Kameramann namens Darius Conji. Und das muss man wirklich auf einer großen Leinwand auch sehen, den Film.
Ja, ich habe das lustigerweise nicht mitbekommen. Ich saß neben Jenny bei diesem Screening. Aber
ich sehe sowas leider immer sofort.
Ich bin so reingesogen gewesen. Aber ich wollte, genau, das war so ein bisschen, Jenny hat meine Abschlussrede genommen. Ich wollte das eigentlich auch nochmal darauf hinweisen. Der Podcast hier heißt ja nicht umsonst Leinwandliebe. Aber also bei Marty Supreme ist auch wirklich, wenn ihr ins Kino geht in nächster Zeit, dann schaut euch unbedingt diesen Film an, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit dazu habt. Wartet da nicht drauf, dass er irgendwann auch mal ins Streaming kommen wird, sondern es ist wirklich ein Film für die große Kinoleinwand. Und es ist ein Kinofilm, wie sie leider auch mittlerweile auch wirklich selten sind. Also es ist ein Ausnahmefilm. Ich gebe ihm auch, um das noch zu sagen, normalerweise Gäste first, aber jetzt frage ich, welcher gerade bin, schon mal an und sage, ich gebe dem auch die vollen 5 Sterne und ich vergebe die ganz, ganz selten, also letzten 10 Jahren keine 5 Filme und ich gebe Marty Supreme 5 Sterne.
Ich gebe ihm 4,5 Sterne, weil ich die Regel habe, dass ich Filmen, die ich nur einmal gesehen habe, nicht 5 Sterne beim ersten Mal gebe. So, dann, ich mag das, wenn die sich nochmal beweisen. Aber er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Ich habe ihn letztes Jahr gesehen, aber für mich auch auf jeden Fall garantiert in der Top 10 dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass da viele kommen werden, die ihn noch überholen werden.
Also, ihr habt es gehört, so eine einhellige Begeisterung. Geht ins Kino und dann danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und tschüss.
Tschüss.